Herzlich willkommen bei deinem lebensnahen Podcast für gewaltfreie Kommunikation. Wirf mit mir aufgesetztes Harmoniebedürfnis über den Haufen und erlebe stattdessen echte Verbindung zu dir und anderen. Ich bin Daya und mir fehlen die Worte. Nicht. Naja, vielleicht manchmal. Aber hört selbst und viel Freude beim Anwenden. Hallo, ich habe heute eine ganz tolle Premiere im Podcast und zwar habe ich das allererste Mal einen ganz wunderbaren Gast hier, beziehungsweise virtuell über Mikrofon. Und zwar ist das die Annette Zupke aus Berlin. Annette ist Empathie- und Empowerment-Coach und das Ganze auf Grundlage der, ja natürlich der gewaltfreien Kommunikation. Und ich habe sie kennengelernt vor mittlerweile fast 2 Jahren, glaube ich, bei einem IIT. Das ist so ein 9-tägiges GfK-Seminar und da hat sie unter anderem einen Workshop zum Thema Scham geleitet, der mir total im Gedächtnis geblieben ist. Darum wird es auch heute gehen, um Scham und wie sie ja vielleicht sogar unbemerkt teilweise unser Leben total beeinflusst oder unser Handeln und wie wir mit ihr umgehen können. Ja, hallo Annette erstmal, schön, dass du da bist.
Hallo Daya, ich freue mich total, deine Stimme zu hören und auch vielen Dank für die Einladung.
Das geht mir auch so und vielen Dank fürs spontane Annehmen. Es ist nämlich ja erst in den letzten Tagen die Idee entstanden bei mir. Ich würde gleich mal anfangen mit so einer Erinnerung, die ich habe. Ich erinnere mich nämlich noch an, und es kann sein, dass das jetzt alles total von meinen Gefühlen dazu oder sowas verzerrt wurde, dieses Bild, aber es war irgendwie so, dass wir diesen Workshop hatten oder dass du den irgendwie angeboten hattest zum Thema Scham und gefühlt kamen da alle so rein mit so einer, mit so einem, naja, ich bin mal hier, aber eigentlich ist es gar nicht so richtig mein Thema, also so Scham, ach ne, ich schäme mich doch für nichts. Und dann hattest du so einen Sharing-Zirkel angeleitet oder einfach so in die Runde gegeben, so hey, erzählt doch mal, wofür schämt ihr euch eigentlich so? Und ich glaube, der hat sich dann auf den ganzen Workshop irgendwie spontan ausgebreitet, auf fast 2 Stunden oder so. Und hinterher saßen wir alle so da mit Kinnlade runtergeklappt und dachten so, oh, irgendwie besteht mein Tag 24 Stunden daraus, dass ich mich eigentlich schäme für alles Mögliche. Ja, das ging mir auf jeden Fall so, dass ich dachte, boah, okay, das ist echt ein krasses Thema für mich eigentlich. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, fange ich gleich mal mit der Frage an. Wofür schämst du dich denn eigentlich? So, gibt es da irgendwas, was du teilen magst?
Ja, also auch eine ganze Menge. Ich kann ja mal anfangen mit einer Sache, die fühlt sich noch nicht ganz so verletzlich an. Ich gehe oft mit dem Hund meiner Schwester, ich wohne am Stadtrand von Berlin und gehe oft mit dem Hund durch den Ort Gassi und wenn der dann seinen Ort gefunden hat, an dem er sein Geschäft macht und wenn es dann ausgerechnet vor einem Zaun von einem Einfamilienhaus ist, an dem ein Schild angebracht ist mit so einem Piktogramm, Hunde kacken verboten, so ungefähr. Also das ist definitiv ein Moment, wo ich so richtig merke, wie die Scham anklopft und ich dann ganz schnell die Tüte zucke und versuche wirklich alles von der Rasenfläche, was ich greifen kann, zu entfernen. Das ist ein Moment. Dann gibt es viele Momente im öffentlichen Leben, wo ich tatsächlich auch eher daran erkenne, dass so mein antrainiertes Muster, die Scham zu vermeiden. Bei mir ist es ganz oft so Rückzug und ich sage jetzt mal so fast wie einfrieren, erstarren oder mich dem Moment anpassen. Da gibt es eine Situation, die hatte ich letztes Jahr mit einer Freundin. Ich habe sie in Bayern besucht und wir hatten beschlossen, wir stehen ganz früh auf, um wandern zu fahren und kommen runter zu dem Ort, wo sie ihr Auto geparkt hatte. Und dann sah ich, dass direkt vor ihrem Auto ein Riesen-LKW stand, Ladefläche runter und der LKW-Fahrer war gerade damit beschäftigt, Unmengen von Kisten mit Getränken runterzuladen, um die in das naheliegende Restaurant hinzubringen. Und ich hörte mich innerlich denken, ach Mist, das kann ja jetzt lange dauern, da müssen wir ja warten. Und hörte dann meine Freundin dem LKW-Fahrer zurufen, wir wollen hier raus. Und ich war wie vom Donner geschlagen. Ich habe dann auch noch so meinen inneren Dialog beobachtet, so wie das ist ja jetzt dreist, die stört ihn einfach bei der Arbeit. Ist es nicht wichtiger, seine Arbeit, als dass wir, die wir Freizeit machen, jetzt hier zu unserer pünktlichen Zeit losfahren? Und dann passiert aber was, damit habe ich in meiner kleinen Welt gar nicht gerechnet. Der hat wirklich ohne zu murren sein Ding wieder hochgefahren, die Ladefläche, ist mit seinem LKW nach vorne gesetzt und Links von uns stand auch noch ein Kleinlaster, der gar nicht im Weg stand, aber selbst der Fahrer stieg ein und fuhr ein Stück zurück. Und für mich war das so ein wirklich wie so ein alltagsweltverändernder Moment, dass man da auch anders drauf reagieren kann. Also sein Bedürfnis anbringen und einfach so klar und direkt die Bitte, hätte sich ja auch anders entscheiden können. Aber zumindest ist meine Freundin nicht wie ich gleich in die Verstummung und in den Moment anpassen gegangen, sondern hat ihr Anliegen ausgedrückt und dann hat sich die Welt wieder so gedreht, dass wir auch unseren Fluss weiter fließen konnten.
Okay, ja, das klingt auf jeden Fall witzig, so dieses Typische, dass man sich für irgendwas schämt, was eigentlich dann am Ende gar nicht so diese katastrophal nahtödlichen Auswirkungen hat, die wir irgendwie denken, so, ne? So wie, okay, den Hundehaufen mache ich dann halt weg. Und ja, und die LKW-Fahrenden sind vielleicht eigentlich ganz froh, wenn man irgendwie sagt, so, hey, wir wollen hier durch und die dann nicht blöd nur angehubt werden oder so. Aber trotzdem ist dann so, ja, diese Scham irgendwie so da. Und ich weiß nicht, ob geht es dir dann auch so? Also gerade bei diesem Hundehaufen-Beispiel muss ich gerade total daran denken, dass manchmal denken wir, die Situation ist irgendwie so lapidar oder so klein, dass wir uns gar nicht dafür schämen dürften oder so. Und dann ist es bei mir manchmal so, dass ich diese Scham dann so unterdrücke oder der nicht so bewusst bin, aber sie dann trotzdem irgendwie da ist. Und das ist dann so eine ganz, ja, so eine ganz komische Situation, in der ich irgendwie mich dafür schäme, dass ich mich schäme auch.
Ja, das kenne ich total. Das erinnert mich auch gerade an, ich habe die Liv Larsen, meine befreundete Kollegin aus Schweden, mehrere Jahre lang mit dem Thema Schuld, Scham und Wut, drei Seiten derselben Medaille für Seminare eingeladen. Dann haben wir auch immer das Seminar begonnen mit der Frage, wofür man sich schämt. Und ich erinnere mich, in meinem ersten Seminar habe ich gesagt, na, ich schäme mich oft dafür, dass ich mich schäme. Und das ist tatsächlich ein extrem unangenehmer Zustand, ne? Wenn dann auf die Schicht der Scham dann noch so eine Schicht draufkommt und es fühlt sich dann im Inneren irgendwie sehr klebrig und noch weniger gestaltungsfähig an.
Ja, bei mir ist es immer so, wenn ich irgendwie, also ich finde es ja total schön, in so GfK-Seminaren ist es ja oft so, dass gesagt wird, ja, wenn ihr euch bewegen wollt oder hinlegen wollt oder so, sorgt für euch selbst. Und dann gibt es da halt oft Menschen, die so total schön für sich selbst sorgen und dann so rumtanzen und sowas alles. Und manchmal denke ich dann so, ah, ich muss jetzt irgendwie auch tanzen, um zu zeigen, dass ich mich nicht dafür schäme oder so. Also so diese Situation. Aber irgendwie habe ich es auch in ganz anderen Situationen. Also ich zum Beispiel, ein witziges Beispiel von mir ist, dass ich mich unglaublich doll schäme, wenn jemand anderes irgendwas macht, wo ich denke, dafür würde ich mich jetzt schämen. Also zum Beispiel, wenn jemand stolpert und ich das sehe, dann schäme ich mich mal total. Und dann versuche ich mal so ganz schnell wegzugucken, damit die Person nicht sieht, dass ich das gesehen habe, so oder sowas. Oder so eine meiner schlimmsten Ängste ist immer, dass ich irgendwo aus Versehen eine Toilettentür aufmache und dann das eigentlich gerade besetzt war oder so. Also so diese Sachen, die eigentlich, ja, die eigentlich gar nicht von, wo ich mich eigentlich dafür schäme, dass eine andere Person sich gerade schämt oder so. Ja, so ganz witzige, so verrückte Situationen. Und deswegen die Frage an dich, wo, oder hast du eine Theorie, wo das irgendwie herkommt? Weil das scheint irgendwie so in den verschiedensten Situationen aufzuploppen. Und ja, also woran liegt es, dass wir uns irgendwie schämen?
Also es taucht immer wieder in Situationen auf, wo es ja schon ein ganzes Stück weit um die Frage geht, bin ich okay? Oder eben so eine innewohnende Überzeugung, eben nicht okay zu sein, die dann angetickert wird. Und häufig hat es ja was damit zu tun, gehöre ich noch dazu? Bin ich akzeptiert und angenommen? Ja, also bei uns im Vorort, wenn, also ich könnte es auch von mir aus nicht, also den Hundekot da einfach liegen lassen. Aber das hat dann einfach auch sehr viel. Das ist ein kleiner Ort, da kennen sich viele vom Sehen. Da ist dann an so einer Stelle bestimmt auch ein Stück weit so die Angst mit verbunden, dass die anderen dann schlecht über einen reden. Und über wen schlecht geredet wird, die Person riskiert ja auch immer so ein bisschen Zugehörigkeit oder auch ein unvoreingenommenes, wohlwollendes Entgegenkommen. Und das ist ja schon ein soziales Gefühl, das entsteht in Gemeinschaften. Es ist auch an und für sich recht wichtig, dass wir Scham empfinden können, weil es uns immer wieder wie so ein Signal gibt, wo ist die, wie soll ich mal sagen, so der Raum, der für uns als Gemeinschaft wichtig ist, wo wir uns alle geschützt und wohl drin fühlen. Und es ist auch ein uraltes Gefühl. Also das stammt noch aus der Zeit, wo es wirklich auch ums Überleben ging. Ja, also wenn wir Früher, als wir noch in kleineren Gruppen lebten, da gegen die sozialen Normen verstoßen hatten, dann wurden wir unter Umständen eben auch aus der Gruppe verstoßen und dann ging es ums nackte Überleben. Und das ist einfach sicherlich auch noch ein ganzes Stück weit in unseren Knochen verankert, dass es an Stellen, wie du sagtest, die eigentlich sehr banal sind, aber trotzdem so intensiv hochschnellen kann.
Also weil es einfach so ein überlebenswichtiges Gefühl quasi ist, kann es vielleicht sehr stark sein, auch in Situationen, wo die Situation vielleicht gar nicht so gefährlich gerade ist oder so, ne? Also
Ja,
ja.
genau. Weil, wie gesagt, also ganz häufig einfach diese Frage damit verbunden ist, darf ich das? Gehöre ich dazu? Gehöre ich noch dazu, wenn jemand sieht, was ich jetzt gerade hier gemacht habe oder nicht gemacht habe? Und durch die Zugehörigkeit sind ja einfach ganz viele wesentliche Qualitäten abgedeckt, ne? Fürsorge, Liebe, Freundschaft, angenommen sein, ja. Spiel, Gemeinschaft.
Ja, also eigentlich fast alles, was wir uns an Bedürfnissen erfüllen, die wir nicht komplett alleine erfüllen können, sondern müssen ja irgendwie funktionieren oft nur, wenn wir irgendwo Zugehörigkeit haben oder Menschen, an die wir uns irgendwie wenden können. Ich frage mich gerade, würdest du sagen, also ist mir gerade nur so aufgeploppt, dass Scham eigentlich eher aus sozialen Normen kommt oder auch aus so eigenen Werten, die jetzt von mir kommen? Also ich frage mich gerade, ich glaube, manchmal würde ich mich bestimmt auch für Sachen schämen, wenn gar keiner zugucken würde, aber ich bin mir gerade nicht so sicher.
Ja, das ist lustig. Die Liv Larsen aus Schweden, die hat das auch in den Seminaren oft erzählt. Also genau das, was du gerade ansprichst, dass diese begeisterte Skifahrerin macht Langlauf im Norden Schwedens, wo, wenn sie im Wald ist, da ist niemand weiter. Aber wenn sie fällt, ist die erste Frage, die auch auftaucht, oder der erste Gedanke, oh, hoffentlich hat es keiner gesehen. Also da ist schon was dran, das ist einfach, ja, diese Erinnerung daran, wie wertvoll es uns ist, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die taucht selbst dann auf in Form von Scham, wenn wir und die Natur alleine sind. Und zu deiner ersten Frage, ich glaube, gerade in unserer Gesellschaft, wo es ja so viele verschiedene Kontexte und Räume gibt, die alle auch ihre eigenen Werte und Normen haben. Gibt es natürlich Kontexte, wo Scham auftaucht, weil das jetzt vielleicht ein gesellschaftlicher Raum ist, wo bestimmte Dinge, die mir wichtig sind, nicht mal im Rahmen der Akzeptanz sind. Was weiß ich, also wir beide sind ja jetzt oft in Kreisen mit Menschen unterwegs, die gewaltfreie Kommunikation praktizieren und da finden wir auch immer wieder Menschen, die zum Beispiel auch Beziehungen anders leben, als es vielleicht gesamtgesellschaftlich immer noch der Norm entspricht. Ja, also diese Kleinfamilie mit der festen Paarbeziehung, da gibt es ja mittlerweile sehr viele soziale Räume, wo offen und ehrlich Polyamorie gelebt wird und nicht der Seitensprung die akzeptierte Norm ist. Und diese Art von Offenheit und Transparenz ist eben auch nicht in allen Kontexten der Garant für Zugehörigkeit. Deshalb denke ich, hat es mit beiden, ne? Also mit den eigenen Werten und aber auch mit der Gruppe, der ich mich gerade zugehörig fühle,
Ja.
den Werten, für diese Gruppe von Menschen wichtig sind.
Also, wofür ich mich schäme, kann quasi sich auch ändern, je nachdem, wo ich gerade, mit wem ich gerade rede, so.
Ja, Ich kann mich schämen, wenn ich, oder auch mit wem ich gerade und zusammen bin, ne? Wenn
Ja.
ich mit einer Freundin essen gehe, die sich schon seit Jahren vegan ernährt und das aus einer bewussten Entscheidung heraus, dann kann bei mir Scham auftauchen, wenn ich merke, boah, ich habe aber gerade richtig Lust auf ein Steak. Und dann mag ich möglicherweise so einen inneren Konflikt haben und mich für das vegane Gericht entscheiden, obwohl es gar nicht wirklich aus der Lust darauf kommt oder weil das Teil meines Wertes ist, sondern weil es mein Versuch ist, Zugehörigkeit und Freundschaft leben zu können. Und das mag totaler Blödsinn sein, weil möglicherweise ist die Freundschaft gar nicht gefährdet, nur weil ich mich für eine andere Ernährungsweise entscheide, die einfach polarisierend an vielen Stellen auch gehalten wird, ne? Veganismus versus Fleischverzehr. Und dann kann es aber eben auch Kontexte geben, wo eine Offenheit da ist, dass beides da sein kann.
Ja, ich glaube, ich habe auch gerade so eine Art Einsicht mit dem, dass ich gesagt habe, ich schäme mich manchmal, wenn ich irgendwas beobachte, wofür ich denke, dass andere Leute sich dafür schämen könnten oder würden. Und es kann ja so aus dem gleichen Ding herauskommen, dass ich halt denke, wenn die sich jetzt dafür schämen, dann wollen die vielleicht nicht mehr in der Verbindung mit mir sein, weil sie sich zu doll schämen oder so. Und dann bin ich vielleicht nicht mehr dazugehörig, weil die Person sich abkapselt. Also auch wieder so ein verdrehtes Ding, aber es scheint auf jeden Fall irgendwie immer was damit zu tun zu haben. So kann ich jetzt hier gerade locker in eine Verbindung gehen oder leicht in eine Verbindung gehen, oder habe ich irgendwie Angst, getrennt sein zu müssen von der anderen Person oder der anderen Gruppe oder so. Ich erinnere mich auch noch, das war so eine totale Einsicht, die ich damals in deinem Workshop hatte, dass du gesagt hast, dass wir oft das zurückführen können auf so Identitäten, als die wir gern gesehen werden würden. Also wenn wir uns schämen, dann ist es oft so, weil ich irgendwie eine Identität für mich selbst, also bei mir zum Beispiel ein ganz krasses Beispiel, manchmal, wenn ich in so schreckliche Streite gerate und dann auch mal von der GfK-Haltung mich abwende, weil ich gerade nicht die Ressourcen dafür habe, und dann hinterher so jemand sagt sowas wie, ja, ich dachte irgendwie, du machst so GfK oder so Kommunikationstraining oder so. Also so dieses, wenn ich als irgendwas unbedingt gesehen werden will, und das dann nicht passiert. Und da hattest du irgendwas zu gesagt, aber ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber es war auch irgendwie so eine Übung, wie man das so für sich selbst rausfiltern kann.
Ja, also da ging es auch tatsächlich ein bisschen darum, noch mehr zu verstehen von den Mechanismen, wie wir das Empfinden der Scham abwehren. Und die Schwierigkeit, wenn wir die abwehren, besteht ja im Wesentlichen darin, dass wir unser Bedürfnis dann auch nicht so gut zu spüren kriegen, ne? Und wenn ich also ein paar Lieblingsidentitäten habe, wie ich gern gesehen werden möchte, zum Beispiel, ich möchte gerne als großzügig gesehen werden, vielleicht möchte ich auch gerne als liebevoll gesehen werden, vielleicht möchte ich auch als sozial engagiert gesehen werden. Und wenn ich dann ein Verhalten an den Tag lege, das von anderen genau andersrum bewertet wird, also als geizig oder als egoistisch oder als harsch und hart, dann kann es unter Umständen in mir hervorrufen, dass ich eher gegen dieses, wie andere es wahrnehmen, antrete und ankämpfe, als dass ich wirklich spüre, welches meiner Bedürfnisse und meine Berührbarkeit spüren zu können, die in dem Augenblick berührt ist. Oder dass ich eben, wenn ich auf eine bestimmte Art gesehen werden möchte in Gemeinschaft, wenn ich in Gruppen bin, mir bestimmtes Verhalten nicht erlaube, weil es diesem Selbstbild widerstreben würde. Und dadurch einfach ein ganzes Stück auch an Spontanität, Natürlichkeit und Authentizität verliere, wenn ich da die ganze Zeit so am Scannen bin.
Was denkst du denn, was irgendwie so ein gesunder Umgang mit Scham sein könnte? Also ich überlege gerade, du hast ja gerade gesagt, ja, einerseits ist Scham dafür da, um uns darauf hinzuweisen, so, wenn ich mich jetzt so und so verhalte, könnte das vielleicht zu einer sozialen Ausgrenzung führen. Und andererseits hast du gerade gesagt, dass ich mich dann auch nicht authentisch oder so, ne, nach meinen eigenen Werten verhalte, wenn ich vielleicht nach dieser Scham gehe. Hast du da irgendwie so eine Balance gefunden oder sowas, die du da anwenden könntest?
Ja, warte mal, aber es ist, glaube ich, gerade nicht so, wenn ich nach der Scham gehe, sondern danach gehe, dieses Gefühl vermeiden zu wollen. Und also mir kommt gerade eine Alltagssituation hoch, die liegt schon ein paar Jahre zurück. Mal gucken, ob da vielleicht auch ein Stück weit eine Antwort drin liegt in der Frage, die du gerade gestellt hast. Also ich wohne am Berliner Stadtrand und da gibt es einen Fahrkartenautomaten bei der S-Bahn, der nicht immer gut funktioniert. Und an dem einen Morgen, ich hatte irgendwie noch 6 Minuten Zeit, bis die S-Bahn kam, und die fährt auch nur alle 20 Minuten. Und es war klar, ich brauche diese Bahn, um pünktlich meinen Termin in der Stadt zu schaffen. Und an dem Tag hat er die Geldkarte nicht akzeptiert. Und ich gucke in mein Portemonnaie, weil ich wollte eine Tageskarte kaufen, und denke so, schwer zu sagen, ob es reicht. Da sind viele Münzen drin, aber ich probiere es einfach mal. Und habe so eine Münze nach der anderen reingeworfen, und dann fehlten am Ende, ich glaube, 40 Cent haben gefehlt. Und ich gucke auf die Uhr und sehe, noch 3 Minuten, bis die S-Bahn kommt, und drehe mich um und sehe plötzlich eine Riesenschlange von Menschen hinter mir. Da standen bestimmt mittlerweile 5 Leute. Ich habe die aber nicht kommen hören, weil ich ja so beschäftigt war mit meinen Münzen zählen und reinwerfen. Und habe dann aber spontan dem Herrn, der hinter mir war, zugerufen, können Sie mir 40 Cent leihen? Und das hätte ich nicht so spontan fragen können, wenn ich mich nicht vorher mit den Vermeidungsstrategien der Scham so beschäftigt hätte. Dann wäre ich nämlich hängen geblieben in meinem inneren strengen Stimmentheater, à la, nee, da hättest du halt eher gehen müssen. Na, du weißt ja, dass man die Fahrkarten eher kauft. Nee, da drückst du jetzt auf die Taste und lässt die Münzen wieder rauskommen und entweder du erlaubst dir schwarz zu fahren oder dann kommst du halt zu spät. Also ich hätte mir jegliche Möglichkeiten verwehrt, in ein Handeln zu kommen. Und so war mir klar, was brauche ich gerade? Ich brauche Unterstützung. Ich krieg's gerade alleine nicht hin mit den Münzen und dem Automaten und konnte also, wie ich es früher als Kind vielleicht gemacht hätte, als Erwachsene gibt es da auch irgendwie fast wie so ein Verbot, fremde Leute zu fragen. Haben Sie mal eben einen Euro für mich? Deshalb kam dann wahrscheinlich auch spontan raus, können Sie es mir leihen, obwohl auch klar, also danach habe ich es gedacht, lustig, ne? Also ich weiß gar nicht, wann ich ihm das hätte wiedergeben können. Außer dass ich halt, der hat mir dann eben so viel Geld gegeben, dass ich ihm das Wechselgeld zurückgeben konnte auf dem Bahnsteig. aber ich weiß nicht, ob anhand des Beispiels klar wird, dadurch, dass ich an mir dran geblieben bin, an dem Gefühl und Scham kann ja in dem Augenblick auch einfach nur wie so ein aufgeregtes Zittern sein, ne? Also ich bin an dem Lebensstrom dran geblieben und im Prinzip ist ja das, was wir als Scham auf unterschiedlichste Art und Weise erleben, ist ein sehr stark spürbares Gefühl im Körper. Ist auch ein bisschen wie so eine Schutzschicht, die um unseren inneren Kern oder eben das, was wir auch Bedürfnisfluss, Bedürfnisenergie drauf liegt, auch in Form von Glaubenssätzen verpackt. Ich weiß nicht, bei manchen ist es sowas, ich darf andere nicht stören oder ich bin zu viel, ich darf mich nicht zumuten. Überhaupt alles, was so mit dürfen, ne? Ich darf nicht. Das sind alles Kennzeichen dafür, dass da eine ziemlich feste Schicht von Scham liegt. Und wenn wir uns erlauben, da immer wieder nah ranzugehen und die Stück für Stück zu spüren, dann frieren wir uns auch nicht oder beschränken wir uns nicht so in unseren Möglichkeiten, mit anderen in Kontakt und Austausch zu gehen. Das ist auch gerade für Beziehungen ganz hilfreich, ne? Also wir sehen uns da alle nach Nähe, Intimität und Austausch. Und dann kommt es sehr oft häufig vor in Seminaren, wenn ich mit dem Thema Scham arbeite, dass Frauen da sitzen und sagen, wow, mir wird bewusst, ich habe solche Scham, wenn ich mit meinem Partner Sexualität lebe. Ich traue mich bestimmte Sachen, ich traue mich nicht darum zu bitten. Und dann bemühen sich die Teilnehmerinnen, ich hatte das gerade vor ein paar Wochen dann in Form von Rollenspielen, sich dem anzunähern, um da einfach auch ein Stück neue Lebensqualität in der Partnerschaft entdecken zu können.
Ja, ich finde es gerade total einleuchtend oder spannend, was du sagst. Ich habe das jetzt so ein bisschen so gehört, dass in dem Moment, wo wir Scham empfinden, werfen wir eigentlich quasi alle unsere Bedürfnisse, die wir eigentlich haben, so über die Schulter und unsere einzige Lebensexistenzgrund sozusagen in dem Moment ist dann, ich will jetzt irgendwie schaffen, nicht diese Scham zu spüren. Also gar nicht mehr so, ich handle jetzt, um dieses Bedürfnis zu erfüllen oder so, sondern einfach nur Hauptsache, ich spüre jetzt keine Scham. So, ne? Und dafür mache ich alles, was nötig ist, so ungefähr.
Genau, und da gibt es also die Liv Larsen hat ein Modell von einem, ich glaube, einem amerikanischen Psychologen, der hatte halt so einen Schamkompass, nennt er es, und sie hat es adaptiert für die gewaltfreie Kommunikation und nennt es Bedürfniskompass. Und sie haben halt so vier Verhaltensweisen identifiziert, die wir dann an den Tag legen, ja. Und auf dem Bedürfniskompass von der Liv, da gibt es dann also einmal die Achse, da steht die Frage im Mittelpunkt, wessen Schuld ist es? Deine Schuld, meine Schuld. Das ist also die Vorwurfsachse. Also wann immer wir uns was vorwerfen oder andere angreifen, ist es ein Signal dafür, wir vermeiden gerade die Scham. Das ist einfach schade, weil wenn wir uns der Scham annähern würden, dann könnten wir näher an das rankommen, was da im Herzen unserer Verletzlichkeit liegt. Und ja, wir würden dann mit Sicherheit sehr stark unsicher und vielleicht auch so ein bisschen ängstlich und zitternd vor unserem Gegenüber stehen, weil wir ja einfach auch Sorge vor der Reaktion haben. Und die andere Achse ist die, da gehen wir entweder eben in den Rückzug und schweigen und verstummen oder in die Rebellion. So nach dem Motto, ich schäme mich nicht, ich gehe für meine Bedürfnisse, ich brauche niemanden, ich kriege das auch ohne andere hin. Und auch das ist einfach nur eine Form dessen, zu vermeiden, zu spüren, wie stark wir voneinander abhängig sind.
Ja, ich glaube, das habe ich, also diese Achse habe ich manchmal so genommen mit dem, was ich vorhin meinte, mit dem irgendwie so rumtanzen oder sowas, dass ich dann, also früher war ich immer total schüchtern und wollte so bloß nicht irgendwie laut sein oder mal lachen oder sowas, ne? Und dann kam dann irgendwann so dieses, ach nee, in der GfK darf ich mich ja jetzt und ich will nichts mehr irgendwie schämen und da muss mich ja immer genauso ausleben, was ich gerade will. Und habe dann manchmal glaube ich, so Sachen gemacht, also irgendwie, ne, super laut oder super viel rumgetanzt oder keine Ahnung, einfach nur, um, ja, um in diese Rebellion zu gehen, und habe dann eigentlich auch nicht nach meinen Bedürfnissen gehandelt, sondern eher so danach, ah, ich mache jetzt irgendwas, wofür ich mich früher geschämt hätte. Und habe damit aber dann auch schon wieder so ein bisschen die Macht quasi abgegeben an die Scham, dass die mir dann diktiert hat, du musst jetzt das machen, weil das Gegenteil wäre ja, weil du dich dafür schämst. So.
Ja, also man kann es so bewerten, wie du es gerade machst, und vielleicht ist da auch was dran. Und vielleicht kann man es auch einfach so halten, wie wenn wir so konditioniert sind, so besonders zurückhaltend zu sein und nicht so viel von uns zu zeigen und erstmal auf leisen Sohlen zu treten, dann ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt, erstmal in das andere Extrem zu gehen, um da einfach innerlich mehr Freiraum zu gewinnen und wirklich dann bewusst entscheiden zu können. Bewusst mich zu entscheiden, möchte ich heute hier tanzen, frei tanzen, so wie alle anderen auch, oder möchte ich es nicht? Und das, ich glaube, am Ende geht es einfach beim Lernen und Entfalten darum, immer wieder den Punkt zu finden, wo es ist eine bewusste Antwort von mir aufs Leben. Und ja, vielleicht war das einfach auch ein Schritt, den es für dich an der Stelle brauchte, um aus dem einen erstarrten, begrenzten Handlungsspielraum rauszukommen und dann wie so ein Pendel, weißt du, dass sich dann irgendwann in der Mitte einpendelt, wo das dann wirklich ein spontaner, ehrlicherer Ausdruck von dir aufs Leben wird.
Ja, stimmt. Ich habe mir dann selbst schon bewiesen, so, ja, ich kann beide Seiten, und das heißt, beim nächsten Mal darf ich mich jetzt sozusagen vor mir selbst frei entscheiden, was ich eigentlich wirklich will in dem Moment. Wär das dann auch so deine, ja, deine Methode quasi in so Momenten, wo ich merke, oh, hier kommt gerade irgendwie Scham hoch? Also was, wie verfährst du dann, wenn du jetzt gerade super viel Ressourcen und Zeit hättest, da irgendwie in die eigene Arbeit zu gehen? Würdest du dann wirklich so gucken, okay, welches Bedürfnis steckt dahinter, oder eher welche Identität, mit der ich mich gerade verbinde, oder würdest du dich auf dem Schamkompass einordnen, oder hast du da so eine, ja, so eine Methode für?
Also meine Empfehlung wäre, so eine Art Schamtagebuch zu führen, wo... Also es gibt ja auch für mich weiterhin Situationen, wo ich auf dem Kompass, also ich bin gerade hier im Urlaub mit meinen Eltern und meiner Schwester, und wir haben halt das, unser Familiensystemschema ist schon sehr auf der Achse, wessen Schuld ist es, wer hat recht und wer nicht, hin und her zu wandern und das dann auch so zum Ausdruck zu bringen. Also ich habe hier schon einige Momente, die ich auch in meinem Schamtagebuch festhalten kann, um nachträglich für mich mal zu gucken, was habe ich denn da abgewehrt? Was wäre dann mein Bedürfnis gewesen? Und wie hätte denn der verletzlichere Ausdruck sein können an der Stelle, als das vielleicht so ein bisschen in die Abwehr zu gehen? Also so Momente durchgehen, wo ich vielleicht eben nicht so bewusst entschieden habe, oder für alle die, die sich mit der GfK beschäftigen, wo ich eben mit einer Wolfshaltung nach draußen gegangen bin. Mir die aufschreiben, jetzt so klar wie möglich die Beobachtung, was ist geschehen, was habe ich gesagt, und dann mal reinspüren, welches Bedürfnis habe ich versucht, mir zu erfüllen, und welches wurde durch die Art und Weise, wie ich mich ausgedrückt habe, vielleicht nicht erfüllt. Das ist so eine Möglichkeit,
Mir fällt damit umzugehen. Ja, mir fällt dazu auch gerade ein, das hatte ich sogar schon in einer vorherigen Podcast-Folge, die hieß, glaube ich, dir selbst verzeihen oder so. Das ist so dieses Ähnliche, dass ich glaube, für mich selbst kann ich Scham total gut umwandeln in so ein Bedauern, dass ich quasi danach gucke, okay, irgendein Bedürfnis von mir wurde jetzt nicht erfüllt. Also ich habe nicht so gehandelt, wie ich es gern getan hätte. Und dann gucke ich sozusagen, welches Bedürfnis habe ich mir in dem Moment aber dadurch erfüllt, dass ich so gehandelt habe, und ja, welches Bedürfnis genau bereue ich jetzt im Nachhinein nicht erfüllt zu haben, und dass ich dann so wegkomme von diesem, mich einfach dafür zu schämen, sondern das halt so, ja, einfach bedauern kann, so schade, dass es passiert ist, und vielleicht kann ich nächstes Mal, habe ich was dazugelernt oder sowas.
Ja, genau, also das ist also einmal so dieses, eine meiner Ursprungslehrerinnen war die Miki Kashtan, die in den USA lebt und arbeitet, und die hat damals immer den Begriff geprägt, so eine Art Post-Hearsel zu machen. Also Rehearsal heißt ja auf Englisch Probe, und Post-Hearsal ist es im Nachgang nochmal durchspielen. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, damit umzugehen, und eine andere. Mir hat eine Teilnehmerin aus meinen Kursen neulich gesagt, sie konnte so in den ersten Wochen mit dem, was ihr die GfK so an die Hand gegeben hat, nicht viel anfangen. Aber seit wir mit dem Thema Scham gearbeitet haben, ist sie Feuer und Flamme und freut sich auf jeden Augenblick, in dem sie die Scham spürt und sagt ganz oft in Gesprächen, oh, das ist mir jetzt peinlich, oh, da merke ich jetzt gerade, das ist mir unangenehm und da kommt so Scham hoch. Und dann sagt sie, erntet sie meistens erstmal so ein bisschen befremdend von den anderen. Aber wenn sie dann damit durch ist, das aus- und angesprochen zu haben, sagt sie, das ist der Wahnsinn, wie viel Tiefe und Nähe sie plötzlich in Alltagsgesprächen hat und dass sie gerade gar nichts anderes mehr machen möchte. Und dass Scham eben auch der Vorteil daran ist, viele von uns tun sich ja schwer, Gefühle zu spüren. Und wenn wir unsere Bedürfnisse spüren wollen, laut den Anregungen der gewaltfreien Kommunikation, brauchen wir einen guten Kontakt zu unseren Gefühlen. Aber dieses Gefühl der Scham, zumindest in dem Fall dieser Frau, das schien ihr ganz leicht gewesen zu sein, da Zugang zuzubekommen. Und ich glaube, also ich glaube, vielen von uns geht es so, wie du es am Anfang gesagt hast, und mir geht es definitiv auch so. Es ist so oft Scham in mir aktiv, dass ich es also sehr häufig auch gar nicht wahrnehme. Das ist eigentlich fast wie also eine wandelnde Schamkugel bin. Aber je öfter wir es wahrnehmen können und es uns dann auch immer weniger ausmachen würde, wenn plötzlich die Hände schweißig werden oder also erröten, da habe ich halt auch so eine Form, wie sich die Scham bei mir öfter ausdrückt. Wenn wir das aushalten und zulassen können, haben wir einfach die Möglichkeit, ja, daran zu kommen, worum es uns gerade geht.
Ja, ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht. Das weiß ich auch noch. Das war, glaube ich, auch, warum mir das so hängen geblieben ist, dieser Workshop damals bei dem 9-tägigen Seminar. Dass nach diesem Workshop war ich total sensibilisiert darauf. Und ich habe, glaube ich, ja, ich habe bestimmt irgendwie so 10-mal am Tag zu mir selbst oder zu jemand anderem gesagt, ja, ich schäme mich gerade oder oh, das ist mir jetzt aber peinlich oder so. Und ich finde es total schön, die Anregung, dass, weil Scham so ein Gefühl ist, was eigentlich relativ einfach irgendwie zu spüren ist, also für mich zumindest, und einfach weil es so stark ist, es ist eigentlich ein total schöner Weg, über den Tag so ein bisschen Selbstkontakt zu üben, weil es halt wirklich bestimmt bei jedem 10, 20 Mal aufkommen wird, dieses Gefühl. Und dann, das ist immer so eine schöne Anregung eigentlich ist, zu sagen, ah, ich gehe jetzt mal kurz in den Selbstkontakt und spüre mal, wie es mir eigentlich gerade geht.
Ja, und jetzt, wenn ich dir so zuhöre, hat es auch einfach was Normalisierendes, also anzuerkennen, dass vermutlich jeder von uns in irgendeiner Form eine wandelnde Schamkugel ist. Und wenn wir es dann dadurch auch ein Stück weit spielerischer angehen, ja, und das mit in unseren Alltag und in die Alltagskontakte nehmen und das immer mal wieder sichtbarer und transparenter machen, das ist so wie, als kann auch jeder da ein Stück mehr aufatmen und mehr aus dieser doch sehr dichten Energie rauskommen, um mehr Lebendigkeit in sich zu spüren.
Und vor allem ist es ja auch so, dass total oft, wenn ich dann irgendwie sage, ich schäme mich gerade dafür oder dafür, dass dann das, ja, wie du gerade auch meintest, zu mehr Verbindung führt. Und das ja eigentlich genau das war, was ich mit der Scham, also wovor ich Angst hatte, ne, dass es mich irgendwie ausgrenzen würde. Und dadurch, dass ich dann darüber rede und mich da sozusagen verletzlich zeige, ich sogar zum Gegenteil führe, dass ich eigentlich noch mehr in die Verbindung komme, weil andere, also weil jeder Mensch kennt halt irgendwie Scham, so jeder kann damit was anfangen. Und wenn ich sage, ich schäme mich gerade, dann wird jeder wahrscheinlich sofort sagen, so ja, na klar, verstehe ich total. Und ja, dass es dann vielleicht sogar noch mehr in so eine, ja, Verbindung führt.
Ja, und vor allen Dingen können wir dann feststellen, wenn mir fallen gerade mehrere Gespräche mit meiner Schwester ein, wenn wir uns von Momenten erzählen, in denen bei uns Scham auftaucht, dass die andere immer wieder verblüfft ist. Ach echt, an der Stelle, es kommt bei dir Scham hochspannend, das geht mir da gar nicht so. Also wir können dann also einfach sehen, dieses Universelle der Scham und gleichzeitig, wie unterschiedlich die Momente sind, in denen jeder von uns so mit dieser Schicht in Kontakt kommt. Und ich glaube fest dran, dass dadurch auch mehr Toleranz und ein wohlwollenderes Miteinander trainiert werden kann, wenn wir uns das so häufig wie möglich vor Augen führen. Ja, wir haben ähnliche Erfahrungen und sie werden durch unterschiedliche Momente ausgelöst und das ist auch okay.
Ja, stimmt. Also es gibt jetzt nicht ein universelles, dafür solltest du dich aber schämen, sondern genau, das ist eben von Person zu Person unterschiedlich sozusagen. Okay, ich überlege mal, ob ich kurz nochmal, was jetzt so bei mir hängen geblieben ist, um das nochmal zusammenzufassen. Also wenn in Momenten, wo ich mich schäme, ist so deine Ansicht, dass das meiste, was wir dann tun, ist eigentlich erstmal zu versuchen, irgendwie dieses Gefühl zu verhindern, dass ich da gar nicht erst reinkomme. Und dann ist es vielleicht wirklich nützlich, sozusagen, sich damit zu verbinden und sich selbst vielleicht auch erstmal so einzugestehen, okay, ich schäme mich gerade. und dann zu gucken, okay, was für Bedürfnisse liegen da irgendwie dahinter. Und dann aufgrund von diesen Bedürfnissen kann man dann sozusagen eine gute Entscheidung treffen, wie ich mich jetzt tatsächlich verhalten will. Und ja, vielleicht, dann ist es ja auch total okay, denke ich mal, zu sagen, nee, hier ist gerade die Scham zu groß, ich gehe jetzt mal, ich mache es jetzt mal trotzdem nicht, weil ich weiß, ich würde mich jetzt zu doll schämen und da, das will ich irgendwie einfach gerade nicht. Oder halt zu sagen, ach nee, ich mache jetzt mal den Schritt und ist mir jetzt mal egal, was die anderen denken oder vielleicht denken die dann auch gar nichts Schlimmes über mich und es fällt gar keinem auf, weil mir vielleicht dieses andere Bedürfnis gerade wichtiger ist, wofür ich jetzt lieber einstehen wollen würde. Wärst du was du unterschreiben würdest?
Ja, total. Und während du gesprochen hast, tauchte bei mir gerade noch eine Formulierung auf, woran wir dann im Alltag auch erkennen können, dass wir uns schämen. Wir denken ja auch immer mal den Satz und manchmal sprechen wir ihn vielleicht auch aus, ich traue mich gerade nicht. Ja, und vielleicht auch das als Zugang nehmen. Wenn ich merke, ich traue mich gerade nicht, da gibt es einen Impuls in mir, der würde gerne diese Person dieses fragen oder um jenes bitten und ich traue mich gerade nicht, zu lernen, da ein Stück weit durchzurobben und zu gucken, wo ist die Öffnung, um es doch aussprechen zu können. Weil das, was mir gerade als Hindernis im Weg steht, ist ja häufig auch nur ein inneres Hindernis. Und wenn es mir gelingt, das sprachlich rauszubringen, vielleicht sagt mein Gegenüber dann, ach na klar, ich freue mich total, dass du fragst. Das vielleicht noch so als eine kleine Anregung für den Alltag.
Okay, von der Zeit sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Ich mag es ja immer gern, so kleine Impulse in eine halbe Stunde zu packen. Und gleichzeitig bedauere ich es auch total, nicht einfach so ganz allgemein mit dir über GfK reden zu können, weil, ja, das hatte ich vorhin, als wir davor schon kurz geredet haben, auch schon kurz angesprochen. Ich finde irgendwie deine Art immer super inspirierend und so, selbst wenn man gar nicht so richtig zuhört, dann einfach so diese Haltung, die dabei irgendwie rüberkommt oder so diese Energie, die ich meine, da zu spüren, ist irgendwie einfach so wohltuend. Und genau, insofern bin ich sehr froh, dass es dich auch noch an anderen Kanälen zu hören gibt oder zu sehen gibt und man da vielleicht mehr irgendwie so auch Allgemeineres von dir noch hören kann. Du machst ja auch noch ganz viele andere coole Projekte mit diesem Restorative Justice und so, ne? Und ja, genau, vielleicht magst du ja einfach nochmal kurz sagen, so, ich glaube, du hast auch Online-Kurse, was man da noch so von dir weiteres hören und sehen kann.
Ja, genau. Vielleicht nutze ich die Gelegenheit, wenn du Restorative Justice schon ansprichst, den Zuhörerinnen einen Film ans Herz zu legen. Der heißt To Germany with Love und ist ein Dokumentarfilm, an dem viele Menschen aus dem Kreis der gewaltfreien Kommunikation beteiligt waren. Und es geht darum, wie eine US-Amerikanerin auf der Suche ist nach den Menschen, die für den Mord an ihrem Bruder verantwortlich sind und den Dialog mit ihnen sucht. Also ein sehr berührender Film, wirft viele Fragen auf und den kann man sich online angucken auf der Seite To Germany with Love oder The Worst Thing. Vielleicht kann man das auch irgendwie verlinken. Und was meine Herzensprojekte im Augenblick betrifft, dann ist es schon, hat es sehr viel damit zu tun, uns darin zu schulen, wie können wir Konfliktenergie so navigieren, dass wir bei aller Unterschiedlichkeit und bei allen unterschiedlichen Sichtweisen immer wieder die Brücke finden können. Und deshalb biete ich seit einem Jahr online Trainings in der GfK-Mediation an. Und das ist jetzt nicht für Menschen, die Mediatoren werden wollen. Für die ist es auch geeignet, aber es ist eher so für Leute wie dich und mich, für Eltern, für Menschen, die in Vereinen arbeiten, weil Alltagskonflikte haben wir alle. Wie können wir uns darin trainieren, da beherzt mit zu navigieren, dass aus dem, was sich da vielleicht auch gerade hochschraubt, die Sturmböen langsam wieder stiller werden und wir uns daran erinnern, was uns verbindet. Also da, das liegt mir sehr, sehr am Herzen, vom Konflikt zur Verbindung zu kommen. Und ich biete 21 Tage Vertiefungen an, wo es darum geht, sich intensiver mit unserem Umgang, mit unseren Gefühlen zu beschäftigen, um sie wirklich zu spüren und nicht nur als Wortbegriffe auf den in Seminaren oft verteilten Listen da sind. Und auch noch eine 21-Tage-Vertiefung zum Thema Bedürfnisse, um auch hier mehr von der konzeptionellen Idee wegzukommen und zu einer energetischen Erfahrung. Weil ich schon glaube, dass die Landkarte der gewaltfreien Kommunikation uns ganz wichtige Anregungen gibt und es Am besten ist, diese Landkarte so zu nutzen, dass wir aus dem Innersten unseres Inneren heraus sprechen und weniger so dieses, wir lernen jetzt eine Fremdsprache und wir lernen da Dinge auswendig, sondern immer wieder aus dem Kontakt mit dem Inneren. Und es, vom Feedback der Teilnehmenden habe ich den Eindruck, dass meine Kursanregungen dazu beitragen, das deutlich stärker zu verinnerlichen.
Ja, ich erinnere mich gerade an ein Zitat, was du in einem anderen Interview mal gebracht hattest von, ich weiß gar nicht, ob es auch von, es war auch von irgendeiner Kollegin von dir, dass die GfK ist irgendwie ein, wie war das, ein,
Ja, soll ich es kurz sagen, weil das
ja,
ist echt
genau,
eins meiner
danke,
Lieblings, ja, ist von der Kit Miller, die ist aus den USA und ich habe es aber so ähnlich auch jetzt bei Marshall in dem Buch Praktische Spiritualität entdeckt, aber die Kit hat halt gesagt, die gewaltfreie Kommunikation ist ein Bewusstseinsansatz, der sich als Kommunikationsmethode getarnt hat.
Ja, ich versuche auch mal in dem Podcast das hier so zu verkaufen, als würde es irgendwie um Kommunikation gehen, aber man merkt schon, eigentlich geht es am Ende halt immer irgendwie darum, ne, was passiert in mir, so was, ja.
Ja, und gleichzeitig eher an der Bewusstwerdung und an, es fängt ja auch alles mit unserem Selbstgespräch an, ne? Also
Genau.
auch das ist ja schon Kommunikation. Das finde ich auch eben sehr schön an den Anregungen der GfK. Wir können sie 24/7, weil eine Person haben wir immer dabei, uns selbst. Und damit können wir beginnen. Wie können wir unser Selbstgespräch liebevoller, wohlwollender, annehmender gestalten?
Ja, schön. Also das verlinke ich alles auch noch mal unten. Aber ich glaube, deine Website ist annett-zupke.de wahrscheinlich, ne?
Genau,
Genau,
ja.
aber die ist auch noch mal verlinkt. Genau. Und sonst ja, ich kann das nur bestätigen und empfehlen, bei ihr vorbeizuschauen, weil genau, ich fand die Workshops, die ich da besucht habe, auch alle total berührend und wirklich genau in dieses nicht so sehr in die Theorie, sage ich mal, oder die Methode, sondern wirklich um diese eigene Erfahrung. Und danach geht man irgendwie total, ja, energiegeladen da raus und denkt sich, boah, was ich heute alles über mich selbst gelernt habe. Genau.
Ja.
Schön, ja, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und hier was weitergeben konntest an alle Menschen, die das hören.
Total gerne, liebe Daria. Ich danke dir riesig für dein Podcast-Projekt, das du in die Welt bringst. Ich habe es ja schon gesagt, ich habe gestern reingehört und bin sehr begeistert und kann es auch kaum erwarten, den Link mit den Menschen in meinem Umfeld zu teilen. Und ja, vielleicht finden wir zwei noch einen Weg, wie wir auch noch mal in einer anderen Form und über uns und die gewaltfreie Kommunikation ins Gespräch kommen. Aber jetzt an der Stelle erstmal vielen herzlichen Dank für deine Einladung. Sehr
Ja,
gefreut, mit dir zu sprechen.
sehr, sehr gern. Ich mich auch. Okay, schön. Und an alle, die zugehört haben, vielen Dank, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt. Ich freue mich riesig, wenn ihr mir bei iTunes Bewertungen hinterlasst oder diesen Podcast abonniert, euren FreundInnen weitersagt und ja, natürlich nächste Woche Dienstag wieder einschaltet. Bis dann, tschüss, eure Daya.